Festivalradio auf Störfunk.
Freilichtradio. Mit Ralf Snorawa am Mikrofon. Am Mikrofon ist Ralf Snorawa. Willkommen in einer neuen Ausgabe von Freilichtradio. Heute ausnahmsweise nicht mit Theater. Oder vielleicht doch ein bisschen. Es geht um 50 Jahre Goethe-Institut in Schwäbisch Hall und den aktuellen Leiter des Goethe-Instituts habe ich hier, Herr
Werner Schmidt.
Und den
Vorgänger.
Vorvorgänger. Auch
Peter Panes.
Genau. Wir wollten mal zurückblicken und ganz am Anfang hat mich mal interessiert, so dieses Allgemein des Goethe-Instituts, das sind ja viele Institute in Deutschland und weltweit, wie sich denn in den letzten Jahrzehnten so dieses Goethe-Institut aus Ihrer Sicht entwickelt hat. Vielleicht fangen wir mit dem Herrn Schmidt an.
Das Goethe-Institut insgesamt. Naja, da muss man eigentlich unterscheiden. Das Goethe-Institut ist im Ausland tätig, schon ein bisschen länger als im Inland, richtig?
Ich glaube, die ersten waren im Inland.
Die ersten waren im Inland, ja, gut. Die existieren nur nicht mehr.
Und dann kamen die allerersten im Ausland, waren in Athen zum Beispiel, war das erste 53. Genau. Goethe wurde 51 gegründet. Die allerersten Fühler waren in Deutschland, aber eben nicht in den großen Städten, die zerbombt waren oder noch nicht wiederhergerichtet waren, sondern die allerersten Goethe-Institute wurden in den kleinen, noch intakten Orten gegründet.
Und inzwischen haben wir ein Netz von 140 Instituten in 89 Ländern, sage ich mal, so ungefähr wird es stimmen. Ändert sich gelegentlich auch mal was, aber zum Glück geht es nicht mehr nur abwärts. Also es ist ein großer Aufschwung und da ist Goethe weltweit vertreten und ist auch im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland tätig. Kulturaustausch, Förderung des Deutschlernens im Ausland und Zugang schaffen zu Informationen über Deutschland und ein realistisches und aktuelles Bild von Deutschland zeigen. Also kein PR-Auftrag, sondern es geht darum, Realität zu zeigen. Genau. Und das ist anders als die Institute im Inland, die eben, also im Ausland wird die Arbeit auch zum Teil über öffentliche Mittel gefördert. Hier im Inland ist es anders. Da sind 12 Institute und die verdienen ihr Geld und ihre Kosten eben über Sprachunterricht und Prüfungen.
Ja. Das ist auch von den Arbeitsbereichen her anders gewichtet. Also die klassischen Bereiche des Goethe-Instituts im Ausland sind die Programmkulturarbeit, das ist die Information, Bibliothek. Die Spracharbeit, zu der auch Lehrerfortbildung gehört, dann hat man alle Bereiche abgedeckt. Und im Inland, also in Deutschland, liegt der Schwerpunkt bei Sprachkursen. Mhm. Natürlich ist durch die Vernetzung, in Hall kann man das schön sehen, ist das Institut auch im kulturellen Bereich aktiv. Aber das ist nicht der Schwerpunkt der Arbeit der Inlandsinstitute.
Hat sich das denn im Ausland auch verändert? Also Konzerte, Ausstellungen mit Deutschen oder deutschstämmigen Künstlerinnen und Künstlern. Hat sich denn hier was verändert im Ausland auch? Ist das Deutschlernen da wichtiger geworden in den letzten Jahren vielleicht?
Im Ausland?
Ja.
Also es gibt da gegenläufige Entwicklungen, aber wir haben insgesamt eine Zunahme von Deutschunterricht im Ausland. Allerdings muss man sagen, in aller Regel als zweite oder dritte Sprache. Anders als früher ist es sehr selten dann die erste Fremdsprache. Das hat sich beim Deutschunterricht verändert. Und also was die Kulturarbeit angeht, kann vielleicht Herr Panes noch mehr dazu sagen, ist es in der Regel nicht so, dass wir deutsche Kultur im Ausland präsentieren sollen, sondern es ist ein dialogisches Prinzip. Also wir sollen mit Partnern ermitteln, woran im Ausland Interesse besteht und mit ihnen gemeinsame Projekte für einen Austausch entwickeln. Also es ist gerade nicht typisch für das Goethe-Institut, dass sie ein Orchester ins Ausland schicken, sondern vielleicht wäre es typischer, dass sie jemand ins Ausland schicken, der mit einem einheimischen Orchester zusammen dann eine Aufführung vorbereitet, also dass da wirklich Austausch stattfindet.
Also die Kulturarbeit im Ausland, die ist auf, geschieht auf der Basis des sogenannten erweiterten Kulturbegriffs. Es geht nicht um die Elfenbeinkultur und es geht auch nicht darum zu präsentieren, wie gut Deutschland ist, sondern es geht wirklich um, wie Herr Schmidt das sagte, um Dialog, um einen Dialog, einen Kulturdialog und da und die Projekte, die entstehen aus diesem Zusammenhang, in dem die jeweiligen Goethe-Institute arbeiten, mit den Partnern zusammen und nur dann und deshalb sind sie auch so unterschiedlich und auch respektiert. Das heißt, die Goethe Institute werden in vielen Ländern quasi fast wie eine Einrichtung des eigenen Landes gesehen, weil sie ein offenes Haus sind, eine Bühne, wo alle sich rauftrauen, weil sie wissen, dass sie fair behandelt werden und wo es zu wirklichen Diskussionen kommt um Positionen, die teilweise in den, auf den Bühnen des jeweiligen Landes so gar nicht möglich sind. Ich habe das in Südamerika so erlebt, da gab es eine, da gab es einen Historikerstreit um eine ganz wichtige Reliquie der Freiheit und alle Kontrahenten, Universitäten und Politiker und Historiker haben sich zerstritten und in den Medien zerfleischt und der einzige Ort, wo sie alle hingekommen sind, war das Goethe-Institut. Und wenn das gelingt, dann ist die Arbeit des Instituts, das ist jetzt nicht jetzt mit mir, ist die Tradition des Instituts, es gilt auch für andere Städte, aber es ist ein gutes Beispiel gewesen, wo man sehen kann, wie die Arbeit des Goethe-Instituts im Ausland funktioniert. Das wissen viele in Deutschland gar nicht, welches Pfund man durch die Goethe-Institute im Ausland hat, was so gerade nach dem Krieg besonders wichtig war, wo es darum ging, das Ansehen des neuen demokratischen Deutschland zu entwickeln und auch und darzustellen, dass das anders jetzt weitergeht, als es davor war.
Thank you.
würde sich von mir die Frage anschließen, die Frage nach Deutsch als Sprache, die Gewichtung von deutscher Sprache, vielleicht war das nach dem Krieg auch noch ein bisschen so die Wissenschaftssprache, also gerade in naturwissenschaftlichen Fächern war das ja in der Zeit noch eine wichtige Sprache. Das hat sich sicherlich verändert, denke ich jetzt mal. Und Englisch ist natürlich sehr dominant geworden. Was reizt denn Studierende oder was reizte früher in ihrer Anfangszeit und was reizt Studierende heute dazu, Deutsch zu lernen oder Deutsch lernen zu wollen?
Ja, im Ausland jetzt, es gibt da ganz unterschiedliche Traditionen und auch aktuelle sozusagen Bedarfslagen. Wenn man jetzt sieht, dass gerade in Südeuropa, ich bin ja jetzt in Griechenland, viele Jugendliche arbeitslos sind, junge Akademiker arbeitslos sind, sehr gut ausgebildet, aber 60% der jungen Griechen haben keinen Job. Das hält keine Demokratie aus. Das heißt, auch viele junge Leute halten das nicht aus und suchen dann Wege. Das heißt, da ist es wichtig, Deutsch, aber Deutsch ist in Griechenland wichtig zu lernen, weil man dann eine Jobchance in Deutschland hat. Das ist ein aktueller Grund und auch Richtung Fachkräftediskussion, die wir haben. Da kannst du gleich mehr sagen, was das Institut hier in dem Zusammenhang macht. Dann gibt es natürlich Traditionen. Auch wieder Griechenland ein gutes Beispiel, wo es immer wichtig war, dass man fremde Sprachen lernt, weil man davon ausgeht, dass keiner neu Griechisch kann. Und da früher war Deutsch mit erste Fremdsprache oft gewesen in einigen Ländern. Das ist jetzt, wie Wanda schon sagte, anders. Englisch erste Fremdsprache, aber dann kommt Deutsch, auch in Griechenland. Und deshalb ist es für die Familien wichtig, dass die Kinder andere Sprachen lernen. Also die Rolle des Fremdsprachenerwerbs spielt in vielen Kulturen noch eine viel wichtigere Rolle als bei uns. Und dann ist es auch in dieser Tradition schon immer wichtig gewesen, dass man Deutsch lernt.
Vielleicht ergänze ich das noch aus Sicht meines letzten Dienstorts, da war ich in der Türkei. Da war es lange Zeit so, dass es eine Tradition gab, Deutsch zu lernen. Das hing nicht zuletzt damit zusammen, dass viele Wissenschaftler und Künstler emigriert sind in der Nazizeit in die Türkei und dort an den Unis zentrale Stellen beim Aufbau moderner Universitäten übernommen haben. Und von da hatte Deutsch eine starke Stellung als erste Fremdsprache. Das hat es nach und nach verloren gegenüber dem Englischen und dann ging Deutsch deutlich zurück. Aber in der Zwischenzeit hat man verstanden, dass in einer mehrsprachigen Welt allein Englisch zu können nicht ausreicht und fast schon vorausgesetzt wird. Und jetzt hat sich auch die Türkei entschlossen, eine zweite Fremdsprache im Schulsystem zu verankern. Und das hat dazu geführt, dass zu über 90% Deutsch gewählt wird und dass im letzten Schuljahr 1000 Deutschlehrer neu eingestellt wurden. Das ist vielleicht Weltrekord gewesen im letzten Jahr. Das weiß ich nicht genau. Es geht also um die zweite Fremdsprache. Meistens, es gibt noch ein paar Oasen und Inselchen, wo das anders ist. Und ich glaube, da wird man kann Deutsch nicht in Konkurrenz zum Englischen sehen weltweit. Aber es ist inzwischen fast so, dass Englischkenntnisse jedenfalls bis zum gewissen Grad wie eine Kulturtechnik vorausgesetzt werden und dass man keinen Personalchef mehr beeindruckt, wenn man sagt, ich kann Englisch, sagt er so, mit Messer und Gabel können Sie wahrscheinlich auch essen oder sowas. Also was können Sie denn noch? Und da hat mal eine frühere Präsidentin den Spruch geprägt. Also Englisch ist ein Muss und Deutsch ist ein Plus und mit diesem Plus versuchen die dann zu wuchern. In der Türkei waren es sehr viele Studenten, überwiegend aus den Bereichen Technik und Wirtschaft, die zu unseren Deutschkursen kamen oder die auch sonst versucht haben, Deutsch zu lernen. Das heißt, es ist ein relativ pragmatisches Interesse. Also man glaubt, dass man seine Berufschancen verbessern kann, wenn man da Fremdsprachenkurse nachweist. Jetzt bei uns im Inland ist die Situation eine andere und auch gemischter. Da haben wir relativ häufig noch diejenigen, die aus dem Kontext ihrer Heimat jetzt 4 Wochen intensiv Deutsch lernen, die Kenntnisse schon mitbringen, was sehr empfehlenswert ist, denn je mehr man schon als Basis hat und dann noch weiter lernt, desto mehr wird man sich auch öffnen und wird man hier von Land und Leuten was erleben. Gut. Daneben haben wir zunehmend das Interesse Migration nach Deutschland. Zunächst natürlich aus beruflichen Gründen. Also sind gerade viele aus den, sage ich mal, Krisenländern in Südeuropa, die also hier eine neue berufliche Zukunft suchen, häufig sehr gut ausgebildet sind und die dann sagen, gut, das ist es mir wert. Und da haben wir auch ein spezielles Programm, Deutsch plus Berufspraktikum. Man muss also entsprechend gut qualifiziert sein, Fachkenntnisse mitbringen, man muss ordentlich Deutsch können, macht dann nochmal einen Intensivkurs bei uns und wird dann in Praktika bei Industrieunternehmen oder sonstigen Unternehmen, Finanzdienstleistungen vermittelt. Und das hat bei vielen geholfen, dass sie anschließend da auch tatsächlich eine Stelle hier im Raum gesucht haben. Jetzt sagen manche, ja, ist das nicht, wir holen uns die besten Köpfe hier nach Deutschland. Also zunächst mal individuell gesehen, hat mich ein spanischer Ingenieur überzeugt, ein Bauingenieur, der gesagt hat, mein Land wird in 15 Jahren wieder Bauingenieure brauchen und so lange kann ich aber nicht warten und deshalb gehe ich weg und woanders hin.
Und auch die griechischen Ärzte, die Griechen haben eine gute Ausbildung und haben wirklich gute Ärzte, aber ein schlechtes Gesundheitssystem. Und die müssen, um einen Facharzt machen zu können, 5 Jahre warten, bis sie überhaupt an die Reihe kommen. Und in den 5 Jahren freut sich hier jede Klinik, einen guten Arzt zu kriegen, dann hat er hier den Facharzt nach 5 Jahren. Das heißt, es ist eine Win-Win-Win-Situation sozusagen. Also in diesem Kontext arbeiten wir vermittelnd, im Kontext Brain Drain machen wir nicht mit.
War es dann eigentlich schon immer so, dass Deutsch deshalb gelernt wurde, weil man sich dadurch berufliche Chancen erhoffte, oder hat sich das eher gewandelt? Also war das früher vielleicht so, dass Deutsch als Kultursprache gesehen wurde oder die deutsche Kultur bewundert wurde beispielsweise und man deswegen Deutsch lernen wollte, und heute ist es mehr, weil man die wirtschaftlichen, persönlichen, beruflichen Chancen halt eben sieht, wenn man Deutsch kann.
Kann man so sehen. Es gibt noch ein paar Relikte des alten Zugangs, vor allem bei den Juristen. In Europa ist ganz, habe ich in mehreren Ländern gesehen, weil die bei der Etablierung ihres Rechtssystems sich an deutschen Recht orientiert haben. Und da war es in Portugal zum Beispiel, war es bis vor, noch gar nicht so lange her, obligatorisch für jeden Juristen Deutsch zu lernen, sonst konnte er gar nicht Jura studieren. Das ist nicht mehr so, aber es gibt nach wie vor, es spielt Deutsch eine Rolle für die, die wirklich gut werden wollen in ihrem System, die müssen trotzdem Deutsch lernen, weil sie sonst die Ursprünge nicht nachvollziehen können. Das gleiche gilt für die Philosophen, für die Theologen. Ich habe jetzt in Portugal hervorragende Diskussionen mit Philosophen und Theologen gehabt auf Deutsch, die in Deutschland auch studiert haben. Es gilt in Grenzen auch noch für Ingenieure, aber das hat natürlich Englisch als Lingua Franca die Deutsch abgelöst.
In Ungarn hatte man ja, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, Deutsch auch als Sprache für die Ärzteausbildung, glaube ich, ne? An den Universitäten.
Das ist nicht mehr so, meines Wissens. Also die haben jetzt internationale Studiengänge. Möglicherweise kann man da auch auf Deutsch studieren. Ich war in Ungarn, aber in der Regelfall ist es nicht mehr. Das wird sogar auch dort, also für Ausländer auf Englisch gemacht werden und für Ungarn schon auf Ungarisch. Aber also wir freuen uns natürlich über jeden, der aus Interesse und Liebe zu Deutschland und Begegnung mit Literatur hierher kommt. Wir müssen realistisch sagen, es ist eher die Minderheit. Also man lernt es doch aus pragmatischen Gründen, weil man es für Studium und Arbeit braucht und weil man sich davon verspricht, dass es Vorteile bringt, weil, ja gut, für die Türkei kann ich sagen, wichtigster Handelspartner, sowohl bei Import und Export, sehr viele Firmen, die dort sich engagiert haben, und man erhofft sich dann, dass man auf dem Arbeitsmarkt bessere Chancen hat.
Hall hat ja den sogenannten Seniorenkurs erfunden, den der immer noch gibt, ne? Ja. Also Deutsch für Senioren. 50 und da, plus oder wie? Ja, 50 plus. 50. Und da trifft man die Klientel, da kommen die Leute her, die aus Interesse an der Kultur, an diesen ganz intrinsischen Motivationen getragen Deutsch lernen wollen. Aber
der ist ziemlich gut nachgefragt, oder? Der ist jetzt sehr gut nachgefragt, da freuen wir uns auch drüber. Das sind jetzt also 32 Leute, die in diesem Monat hier sind. Ja, daneben gibt es noch Sprache und Kultur, da ist das Interesse noch ein bisschen mehr auf Kultur gelenkt. Auch das ist ganz gut nachgefragt. Vortrag, da finden wir natürlich diese Motive. Da die wollen nicht Motive, in erster Linie das nächste Zertifikat erreichen und möglichst schnell ihre Credits fürs Studium einsammeln oder ähnliches. Ja, das ist schon so.
So, Herr Panis, Sie waren von 2003 bis 2010 Institutsleiter hier. In der Zeit gab es aber ein bisschen auch Schwierigkeiten und wahrscheinlich in der Vergangenheit auch hier und da mal das Goethe-Institut sozusagen hier am Leben zu erhalten, weil es ein sehr kleines ist und natürlich wird auch manchmal von politischer Seite auf Wirtschaftlichkeit geschaut, stark auf Wirtschaftlichkeit geschaut, manchmal vielleicht auch zu sehr. Wie schafft man es als Institutsleiter, so ein kleines Institut dann am Leben zu erhalten?
So klein ist es gar nicht. Und es ist auch in der Bedeutung nicht klein. Es ist, gibt einen Zusammenhang, dass, wie ich vorher schon gesagt habe, dass es eine Trendwende gab hin zu den großen Städten ab den 80ern sozusagen. Die ersten Gründungen waren eben in den intakten kleinen, dann nachher wurden Institute in ganz großen gegründet und dann, als ich damals hierher kam, gab es dann aus meiner Sicht falsche Politik eine Zeit lang, quasi alle kleinen zu schließen und nur noch auf die großen Städte zu gucken. Und in der Zeit haben wir durch eine gezielte Vernetzung aller Akteure hier vor Ort, auch vor allem der Stadt und der Firmen, die hier sind und der Kultureinrichtung, aber auch durch eine Potenzial- und Standortanalyse aufgezeigt, welches Potenzial hier in Hall und Umgebung steckt. Das heißt, das war unsere Antwort darauf. Hat sich der Profilschwerpunkt, der sich nachher ausgezahlt hat und wo das Haller Institut bis heute federführend ist, Deutsch mit Berufsbezug und integriertem Berufspraktikum entwickelt, haben sich eine Verstärkung der Jugendkurse, Paschkurse unter einem Dach, Paschdach sozusagen, Lehrer und Paschschüler gehalten. Und wir haben einige Nischen besetzt, die andere Institute so nicht decken können. Und die haben alle zu tun mit einer persönlichen Atmosphäre, mit einer dichten Lernatmosphäre, mit einem fast privaten Umgang miteinander, also wo man diese kurzen Wege, die in Hall möglich sind, im direkten und übertragenen Sinne nutzt für die Qualität des Angebots. Und genau in der Nische sind wir federführend. Wir, sage ich immer noch, als Hall. Ne? Also ist Hall, denke ich, federführend. Und dadurch kamen wir als einziges sogenanntes Kleinstadtinstitut aus dieser Diskussion quasi heraus als ein Institut, das stärker ist jetzt, als es damals war. Klein, richtig klein war es eigentlich nicht. Es war eine Zeit lang in den 70ern sogar das größte Institut in Deutschland von der Quantität der Kursteilnehmer her.
Also inzwischen sieht man das aber auch wieder anders in der Regionalleitung und im Vorstand des Goethe-Instituts. Man hat, glaube ich, verstanden, dass es gut ist, ein gemischtes Portfolio zu haben. Und ich möchte noch dazu fügen, es ist auch ein Trugschluss, als Großstadt zu verstehen, was verwaltungsmäßig über 100.000 Einwohner hat. Vom Ausland gesehen sind das immer noch winzig kleine Städte. Also wir leben ja hier in einem Land, das ausgesprochen dezentral strukturiert ist, wo nur eine Minderheit tatsächlich in großen Städten lebt. Und ich kann sagen, schon in der Türkei kennen viele Leute nicht viel anderes als Berlin, München, Hamburg noch und schon bei Stuttgart muss man mit Mercedes nachhelfen oder Bosch, dann sagen sie, ja, das kennen wir natürlich alles auch. Also da würde niemand auf die Idee kommen, Mannheim oder Bonn als Großstädte wirklich zu sehen. Ja, da sind ganz andere Verhältnisse, da leben sehr viel mehr Leute in den großen Zentren und die würden sogar noch sagen, wir machen das manchmal spaßeshalber und sagen, was ist denn die größte Stadt in Deutschland? Berlin, aha, wie viel hat es denn? So 3,5-4 Millionen. So, wer wohnt, kommt aus einer größeren Stadt und dann geht's los. 15 Moskau, 17 Istanbul und so weiter. Also aus der Sicht gibt's hier überhaupt keine richtigen Metropolen.
Hier setzt man ja auf die Region der Weltmarktführer, heißt dann immer so schön. Fachkräftemangel hört man von allen Unternehmen. Das sind natürlich alles so Argumente, die man natürlich ins Feld führen kann. Was bei der Kultur, wo wir ja jetzt hier eigentlich eine Kultursendung eher haben, was spielt denn zum Beispiel Theater für eine Rolle? Theater, deutsche Sprache natürlich, ganz klar. Hat es dann zum Beispiel eine Rolle gespielt?
Ja, das spielt natürlich eine Rolle. Alle Kunstrichtungen spielen im Ausland eine Rolle. Und jeweils hier vor Ort gucken auch die Goethe-Institute im Inland inzwischen verstärkt, dass sie in den Bereichen aktiv sind. Also wir haben zum Beispiel Georg Kistner, den habe ich jetzt seit 2-3 Jahren in ein europäisches Projekt nach Griechenland geholt, wo er zusammen mit Portugiesen, mit Franzosen, mit was noch dabei, 2-3 andere europäische Länder, wir haben zusammen ein Projekt, Sozialtheater heißt das, wo er quasi Deutschland vertritt sozusagen in diesem Kontext, das ist ein Theater, das zu tun hat mit Migranten, mit benachteiligten Jugendlichen, sozial Schwachen, wo Theater sozusagen mit Theaterpädagogen zusammen wird das gemacht als Instrument der Identitätsfindung eingesetzt, ist ein Projekt. Also Theater spielt durchaus eine Rolle und natürlich spielt auch die Kunst und die Literatur eine große Rolle. Das heißt, also es ist, da hat Hall durchaus, da kann Kunsthalle mithalten, das ist Weltniveau. Ne? Und die Freilichtspiele können mit ihren Ansätzen, also gerade in solchen ganz konkreten Kontexten, da mit dieser Gruppe, die Kisten natürlich auch hat, mit den jungen Leuten, das sind ideale Jugendtheatertage. Ja, genau, das sind Jugendtheatertage, da war ja jetzt eine griechische Gruppe hier, die haben wir ja hierher geschickt, ne? Aus Thessaloniki. Man sieht, es gibt diesen Zusammenhang.
Also das ist eigentlich auch was wir uns sehr viel stärker wünschen würden, dass man die Möglichkeit hat, aus einer Einbahnstraße des Dialogs das umzukehren und dass also sich diese Arbeit wieder in Deutschland da widerspiegelt. Nun haben wir, wie ich vorher gesagt habe, in unserem Bereich keine öffentliche Förderung, dementsprechend auch keinen Etat dafür. Es gibt einen gewissen Etat, der soll sich aber eigentlich orientieren an unseren Kursteilnehmern und Kultur- und Freizeitprogramme, und da kann man auch eine Menge machen. Aber das ist was wir wohl beide bedauern, dass es also diesen Rückweg nicht von vornherein gibt, dass man nicht versteht, wie wichtig es auch für diesen Kulturdialog im Ausland ist und wäre, dass die dann auch die Chance haben, den Dialog hier in Deutschland zu führen.
Man
und
kann
wenn
über
das dann
Bande
gelingt
spielen,
in dem Fall, dann ist es gut. Ja, dann haben wir da wirklich was geschafft.
Man kann natürlich über Bande spielen. Zum Beispiel, wir haben hier in der Zeit, als es war Krise damals, Schließungsdebatte, und gleichzeitig kam so ein UKAS aus München, die Inlandsinstitute dürfen keine Kulturarbeit machen, weil es Geld kostet und gar nichts. Ne? Dann haben wir eben mit den Partnern hier vor Ort zusammengearbeitet, vor allem der Förderverein, der konnte Mittel 1-3 sozusagen akquirieren, und wir haben dann über Bande gespielt, und wir haben damals das Jazzfestival hier gegründet, wir haben das internationale Jugendtheaterfestival mitgegründet, ja. Wir waren mit federführend beim Bildungskongress hier aktiv, das heißt, wir haben trotzdem unsere Möglichkeiten genutzt, aber haben natürlich in Hall auch ein wunderbares Umfeld mit dem Förderverein und mit der Bausparkasse, mit Firmen, die aktiv diese Arbeit unterstützen. Und dann geht's. Aber sonst hat was der Werner Schmidt gerade sagt, es stimmt schon, dass eben hier die Inlandsinstitute sich komplett selbst finanzieren müssen, darf man nicht vergessen. Das ist ein Wirtschaft, das muss geführt werden wie ein Unternehmen sozusagen, ohne Profitabsicht natürlich. Also, das ist klar, aber es sind ganz Eisen anders, als wenn man wie im Ausland noch quasi Zuwendungen bekommt, was auch sinnvoll ist, sonst kann man das gar nicht machen vom Auswärtigen Amt. Ne?
Wir haben in dem Jahr jetzt ein bisschen eine größere Chance, da ist ja unser Jubiläumsjahr, 50 Jahre Goethe-Institut Schwäbisch Hall, und da ist es schon gelungen, unsere Regionalleitung zu überzeugen, das heißt, musste gar nicht so große Anstrengung aufgewendet werden, dass wir in diesem Jahr nun deutlich mehr bieten müssen, als wir es sonst tun können. Und ich konnte die auch überzeugen, dass ich das nicht nur auf eine Jubiläumswoche beziehen darf, sondern dass unsere Kursteilnehmer das ganze Jahr über kommen und dass niemand, der im Februar da ist, irgendwas davon hat, wenn wir sagen, im Mai ist Jubiläum und kommt doch da mal wieder. Insofern haben wir jetzt auch ein Jubiläumsjahr gemacht mit mindestens einer Veranstaltung in jedem Monat, in dem wir auch dann Kulturarbeit machen. Das ist manchmal dichter dran an unseren Kursteilnehmern und manchmal auch ein bisschen weiter. Also wir hatten dann mit dem Kulturbüro der Stadt diese Lesung Navid Kermani. Da würde ich sagen, das mag für unsere Kursteilnehmer in den unteren Stufen nicht das Richtige gewesen sein. Aber anders mal sind wir da wieder sehr viel dichter dran. Und also ich glaube, das kann sich schon sehen lassen. Und durch Unterstützung, die wir hier in Schwäbisch Hall auch mobilisieren können, schaffen wir das, das ganze Jahr über durchzuhalten. Das ist also großer Vorteil. Und ich hoffe, dass es dann nicht bei dem Jubiläumsjahr bleibt, sondern dass wir da weitermachen können.
Thank you.
zwei ganz kurze Fragen. Die erste, der Förderverein. Welche Rolle hat er bzw. spielt er im Zusammenhang mit dem Goethe-Institut?
Kann man nicht hoch genug einschätzen. Es ist der aktivste Förderverein Deutschlands, was die Goethe-Institute angeht. Und ich war fasziniert von Anfang an und diese Faszination hat nicht aufgehört, bezogen auf diese Motivation und die Freude der Mitglieder für das Goethe-Institut was zu machen, und zwar nicht nur durch Worte. Ohne diesen Förderverein könnten wir unser Kultur- und Freizeitprogramm, das einzigartig ist unter allen Goethe-Instituten, nicht halten, was ein Standortvorteil ist. Der Kuchen satt ist berühmt in der ganzen Welt, nur in Schwäbisch Hall. Ne? Mhm. Und es gibt dann natürlich auch noch, wir haben durch den Förderverein, hatten wir dann auch dafür gesorgt, dass wir einen Bus hatten, was die Zentrale uns nicht zugestanden hatte. Also immer, was wir aber brauchen, weil Hessenthal ist, wer in Hessenthal ankommt, das weiß ja jeder, der fühlt sich nur nicht gerade sehr willkommen geheißen, wenn man hier ankommt. Und dann war auch noch der Förderverein war auch ein interessantes, auch über Bande Spiel, als wir die Bibliothek renoviert haben und neu ausgestattet hatten. Die Zentrale sagte damals, ihr seid noch nicht dran. Wir sagten, wir brauchen aber jetzt was Neues. Das ist schon, dann haben wir eine Veranstaltung gemacht, Infoveranstaltung. Förderverein hat die einberufen. Da waren noch verschiedene Firmen, auch wieder Bausparkasse und dabei. Und dann haben wir ein professionelles Konzept präsentiert, wie wir uns das vorstellen, und haben gesagt, so und so viel Investitionen können wir selber tätigen, auf 2 Jahre verteilt. Und ja, was wir noch brauchen, ist genau das Gleiche nochmal. Nach 5 Tagen hatten wir das. Dann hat München das mitgekriegt und hat gesagt, das sind Sponsorengelder, die müssen in die zentrale Sponsorenkasse nach München. Dann habe ich gesagt, nee, die sind zweckgebunden beim Förderverein. Und genauso ist der Förderverein spielt eine riesige Rolle für dieses Plus hier in Hall, nämlich, dass man eine persönliche, familiäre Atmosphäre hat, hohe Betreuungsdichte hat und ein echtes Interesse an Kulturen spürt, eine Offenheit. Das ist unglaublich, was der Förderverein leistet.
Was da ehrenamtlich gemacht wird, etwa mit jetzt 2 Ausflügen pro Monat, wo dann immer einer mitfährt, vom Förderverein organisiert. Im Jahr eine Fahrt nach Berlin, 3 Tage lang, da sind dann 99 € Eigenbeitrag zu zahlen. Da kann man sich vorstellen, damit kommt man nicht nach Berlin, alles inklusive. Und da wird noch Geld zugeschossen. Die sind dabei beim Sommerfest, die sind dabei
Glühweinstand,
was immer wir haben. Also dieses ehrenamtliche Engagement, das hat mich schon auch sehr überzeugt.
Und das ist auch beispielhaft für die kommen. Die sehen ein Ehrenamt Engagement, das wirklich nicht instrumentalisierbar ist, sondern sie machen es aus Interesse an der Sache und aus Freude, und das kommt rüber. Das ist auch eine Message, die hier hat.
Und das kann man auch gar nicht hoch genug einschätzen, diesen Wunsch, in Kontakt zu kommen mit den Studierenden bei uns. Denn letztlich muss man sagen, was lohnt sich denn besonders am Deutschlernen in Deutschland? Es ist, glaube ich, nicht so arg zu empfehlen, dass man da nur im Klassenzimmer sitzt und die Tür zu hat. Warum macht man es dann nicht in Ankara oder Madrid? Gut, es ist schon noch mal ein bisschen anders, aber man muss rauskommen und man muss die Chance haben, auf Kontakte zu schließen und das Gelernte auch anzuwenden. Es ist einfach so, dass man Sprechen durch Sprechen lernt und das am besten im Ernstfall und nicht simuliert im Klassenzimmer. Also das ist unser entscheidendes Plus, dass wir da viel drüber hinaus bieten.
Dann wäre jetzt abschließend noch die Frage, sozusagen, die sich direkt anschließt, diese Offenheit von Seiten der Menschen in dieser Stadt. Ist es das auch, was dann viele Institutsleiter dazu bewogen hat, zu sagen, wir bleiben bzw. wir kommen wieder hier zurück und verleben hier den Rest unseres Lebens? Oder wie würden Sie das einschätzen?
Es ist die Offenheit und es ist diese familiäre, es ist diese Dichte sozusagen, die ich versucht habe zu beschreiben, nämlich diese familiäre Atmosphäre, die aber Raum lässt. Das heißt, man hat eine schöne Kombination aus Bürgersinn und Eigensinn, habe ich gesagt. Ne? und Hall hat ein ganz spezielles Gleichgewicht oder eine spezielle Mischung aus diesem beidem. Ne? Das heißt, man hat sowohl die Freiräume, die man aus großen Städten gewöhnt ist, kann man sich nehmen, hat auch kulturell ein unglaubliches Angebot. Auch Stuttgart ist auch nicht weit, aber selbst Hall. Und man hat ein Netzwerk, einen aktiven Bürgersinn, wie er in wenigen Städten so dicht spürbar ist. Das mag der Grund sein. Warum auch ich komme ja aus der Region, aber meine Familie hat nach 20 Auslandsjahren, haben hier angefangen zu ankern. Das stimmt, das mag ein Grund sein.
Ich glaube schon, das ist also sehr bemerkenswert. Es ist eine Tatsache, dass von 9 meiner Vorgänger 5 in Schwäbisch Hall leben und wohnen. Und das nach Karrieren, die sie durch die ganze Welt geführt haben. Da gibt's den Fall von Herrn Becker, der von hier nach New York versetzt wurde, von dort nach Tokio, beides als Regionalleiter, und der wohnt wieder in Schwäbisch Hall. Also das muss schon was Besonderes haben. Wenn ich sage, 5 von 9 meiner Vorgänger, dann können wir auch sagen, zählen Sie mich gleich mit dazu, dann sind es 6 von 10. Ich glaube nicht, dass es anderswo so eine Quote gibt. Wobei es schon so ist, wenn man da lange im Ausland ist, ich war 23 Jahre ununterbrochen, ich brauchte zumindest einen Punkt in Deutschland, auf den hin man sich orientiert. Und das ist bei mir relativ schnell dann Schwäbisch Hall geworden. Hier habe ich begonnen, ein Jahr als Sprachlehrer. Hier hatte ich auch verwandtschaftliche Beziehungen. Meine Schwester lebt hier, bin immer wieder hierher gekommen. Und nach dem Tod meiner Eltern ist Schwäbisch Hall für mich der Ort gewesen, wo ich sage, das ist es, wo ich gerne mal hingehen werde. Und dann spielt das keine Rolle, diese Größe. Ich wusste, worauf ich mich einlasse. Und ich finde, man kann hier eine Menge machen, und was man hier nicht findet, kann man sich anderswo holen. Das ist nicht so schwierig.
Ich bedanke mich fürs Gespräch, und das war Freilichtradio mit Ralf Snoraba. Am Mikrofon Gäste waren Peter Panis und Werner Schmidt, beide Goethe-Institutsleiter.
Thank you.